Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast des studentischen Gesundheitsmanagements von der Uni Jena. Mein Name ist Jana Kampe und derzeit leite ich das Projekt zum Aufbau des studentischen Gesundheitsmanagements. Und in diesem Podcast sprechen wir regelmäßig mit Personen unserer Uni oder auch drumherum. Und meistens geht es um das Thema Gesundheit. Heute spreche ich mit Dr. Andrea Stiebritz, die Leiterin des Studierendendezernats ist. Ja, herzlich willkommen, Dr. Andrea Stiebritz. Wir freuen uns sehr, dass es klappt und Sie für das studentische Gesundheitsmanagement hier bereitstehen für einen Austausch. Willkommen.
Dankeschön, Frau Kampe. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, ich meine, wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal kennengelernt durch die Sitzungen, aber genau. Für den Podcast nochmal was anderes.
Das Studierendendezernat ist vertreten im Steuerkreis des studentischen Gesundheitsmanagements. Darüber kennen wir uns auch schon, das stimmt. Wir starten einfach direkt mit einer Frage, die sich ganz um Sie dreht. Wie sah Ihr persönlicher beruflicher Werdegang aus bis hin zur Uni Jena hier und dann auch mit der Uni Jena?
Also beim beruflichen Werdegang würde ich tatsächlich mit der Uni Jena anfangen, weil ich hier auch studentische Hilfskraft war. Einmal in der Mathematik-Informatik-Bibliothek, obwohl ich selbst als Anglistin mit der Mathematik und Informatik gar nichts zu tun hatte. Aber irgendwie bin ich damals zu dem Job gekommen. Und dann war ich auch noch als studentische Hilfskraft bei meinem Doktorvater, Professor Wolfgang Müller, angestellt in der Anglistik. Und das habe ich auch, glaube ich, 2 Jahre gemacht. Also das ist so ein bisschen mein Einstieg in das Berufsleben gewesen. Und das war dann tatsächlich auch hier an der Uni Jena. Und nach der Promotion, die ich hier in Jena gemacht habe, bin ich nach Heidelberg an die Universität gegangen, ins anglistische Seminar und habe dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und nach 2 Jahren bin ich dann gewechselt an die Universität Würzburg. Dort war ich dann fast 6 Jahre in der Anglistik angestellt und habe dann nochmal die Uni-Welt verlassen, um für eine Non-Profit-Organisation zu arbeiten, eine große deutsche Stiftung. Ganz andere Arbeit, ein ganz anderes Tempo auch, als ich bis dahin gewöhnt war, und sah dann irgendwann 2018 die Stelle hier in Jena und habe mich beworben und bin seitdem hier.
Okay, und Sie sind seitdem hier. Ich sage es nochmal offiziell, Sie leiten das Studierendendezernat an der Uni Jena. Genau. In dieser Funktion sind Sie hier, das freut uns sehr. Und für unsere Hörerinnen und Hörer ist es sicherlich ganz spannend, ein bisschen zu verstehen, was sich hinter diesem Bereich tatsächlich abspielt. Können Sie das kurz schildern, was sich hinter den Kulissen des Studierendendezernats verbirgt oder auch abspielt?
Eine ganze Menge. Ich glaube, das ist nicht immer sichtbar und das ist auch ganz gut so, dass es nicht sichtbar ist, weil jeden Tag unfassbar viele Anfragen, viele Fälle bei uns auftauchen, die wir bearbeiten, von der Immatrikulation bis zu Anfragen zu Fachrichtungswechseln, bis zu Exmatrikulation, Anfragen von Studierenden, die ein Masterstudium hier machen möchten, die Fragen haben zu Fridolin. Also es gibt eine ganze Menge. Also wir haben im Dezernat 6 sogenannte Sachgebiete und die sind thematisch aufgestellt. Wir haben das Studierendenservicezentrum, was, glaube ich, jeder kennt, wo man irgendwann immer auftaucht, ja, wo man auch seine Unterlagen hinschickt, beziehungsweise,
da war ich auch schon mal.
Genau. Oder wenn man irgendein Anliegen hat, dass man sich da an die Kolleginnen und Kollegen wendet und das mit denen bespricht. Das ist die zentrale Studienberatung. Das ist ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Bereich im Dezernat, weil wir natürlich ganz, ganz eng da mit den Studierenden, Studieninteressierten zusammenarbeiten und oder ihre Fragen beantworten, sie beraten. Aber auch die Fachstudienberater, mit denen arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr eng zusammen mit den Fächern in der zentralen Studienberatung. Und dann haben wir noch das Master Servicezentrum, was für die Bewerbungen für den Masterbereich zuständig ist. Und vorhin habe ich schon gesagt, Fridolin. Fridolin, ja, ist auch ein wichtiger Teil, und zwar koordiniert das Team da die Zusammenarbeit mit den Fakultäten. Da geht es auch um die Platzvergaben, sodass die Studierenden sich immer pünktlich dann auch für die Kurse einschreiben können. Oder wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann ist natürlich auch das Team verantwortlich für die Beantwortung. Und dann haben wir noch die Weiterbildung, Deutschlandstipendium und Weiterbildung. Das heißt, alles, was auch an Studiengängen zur Verfügung gestellt wird, die eben über das grundständige oder Masterstudium hinausgeht. Da sind die Kollegen auch ja dabei. Und in diesem Bereich verantworten wir auch das Deutschlandstipendium. Also wir nehmen dann die Vergabe und die Bewerbungen der Deutschlandstipendien vor.
Okay.
Und ein Bereich, der da nicht ganz so reinfällt, weil er nicht so richtig in den Lebenszyklus nach außen hin scheint, ist das akademische Controlling. Und das akademische Controlling ist verantwortlich für unsere Kapazitätsberechnungen, woran wir als Universität und die Fachbereiche genau einschätzen können, wie viel Lehrkapazität haben wir, wie viel benötigen wir, wo brauchen wir vielleicht noch mehr, wie ist die Auslastung in den Seminaren, in den Modulen und so weiter. Also das ist nochmal ein etwas anderer Bereich, aber der ist sehr, sehr wichtig für den ganz normalen Lehrbetrieb an der Universität Jena.
Ja, tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass man als Studentin oder Student diesen Bereich nicht ganz so direkt mitbekommt im Studium. Auf jeden Fall ist das Thema Controlling ja auch immer mit Zahlen verbunden, einer Menge Zahlen, die ganz viele Informationen bieten. Und so schwirrte mir die Frage im Kopf, genau, dass insgesamt im Studierendezernat ja Statistiken eine große Rolle spielen, auch Zahlen. So habe ich es auch aus meiner Tätigkeit oder der Kooperation mit dem Studierendenwerk hier und da mitbekommen können. Haben Sie ja eine Art Lieblingszahl oder Lieblingsstatistik und warum, falls Sie eine haben?
Ich finde diese Frage sehr, sehr spannend und ich habe auch in der Vorbereitung viel drüber nachgedacht und war mir nicht ganz sicher, habe ich eine Lieblingszahl oder nicht. Erst dachte ich so nein, aber dann fiel mir ein, ich habe tatsächlich eine und das ist die Zahl der neuen Studierenden. Und das ist eine Zahl, mit der wir uns sehr, sehr beschäftigen als Universität, weil da ganz viel passiert. Also jedes Jahr sieht die ein bisschen anders aus. Wir hoffen immer, dass die ein bisschen hochgeht. Und es ist auch eine Zahl, die uns manchmal ein paar Sorgen macht. Also von daher, Lieblingszahl, ich weiß nicht richtig, wie ich es bezeichnen soll, aber es ist eine Zahl, die uns sehr viel beschäftigt. Gerade auch deshalb, weil es im Moment in Deutschland ganz bundesweit so eine Tendenz gibt, dass diese Zahl der ersten Einschreiber, also der ersten Hochschulsemester nennt sich das konkret, ganz bundesweit sinkt. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Gründe. Auch Rückgang der Geburtenzahlen und so weiter. Viele Studierende oder Studieninteressierte oder Abiturienten überlegen sich, möchte ich jetzt studieren? Möchte ich vielleicht erstmal ein Auslandsstudium machen? Möchte ich ein freies soziales Jahr machen? Möchte ich vielleicht doch erstmal eine Ausbildung machen und dann gucken, ob ich ein Studium noch mit draufsetze? Und das sind alles so Dinge, die natürlich Auswirkungen auf diese Zahlen haben. Und natürlich auch die Frage, wie können wir als Uni das schaffen, die Studierenden für uns zu gewinnen, für uns zu interessieren, zu sagen, das ist das Besondere an der Uni, hier könnt ihr das alles studieren und für euren beruflichen Weg die ersten, ja, wichtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist sowas, was uns sehr, sehr viele Bereiche an der Uni beschäftigt, wie wir das noch stärker hinkriegen, an die Studierenden zu interessieren, zu gewinnen.
Ja. Tatsächlich interessiert es unseren Bereich des Gesundheitsmanagements natürlich auch, da so ein paar Impulse zu setzen oder auch das Studium insofern schmackhaft zu machen, indem wir sagen wollen, das ist auch eine Lebensphase, die nicht krank machen soll und wir setzen uns mit dafür ein und stärken die Gesundheit der Studierenden. Den Gedanken, den ich hier nämlich auch noch hatte, ist rund um diese sehr orientierunggebende Zahl der Neueinschreibungen, dass die Corona-Pandemie sicherlich auch als ein Einflussfaktor oder so ein flankierender Faktor anzuschauen ist. Das sind manchmal auch vereinzelte Stimmen, die an uns herangetragen werden, dass das Studium sich in der Art mitunter so verändert hat durch die Online-Varianten. Das wird mal positiv, mal negativ gesehen und sicherlich mit zu betrachten, leitet mich aber über die Corona-Pandemie zu einer Frage nochmal in Bezug auf Ihren Alltag. Denn die Pandemie hat ja unser aller Leben, aber auch Arbeitsleben oder Studienleben beeinflusst. Und hier wäre die Frage, inwiefern es Ihre Arbeitsweise auch geprägt oder verändert hat und vielleicht auch nachhaltig verändert hat.
Im Dezernat oder?
Ihre ganz persönliche, wie Sie Ihre Arbeit gestalten.
Für mich persönlich war das gar nicht so eine große Umstellung, muss ich gestehen, weil ich als Dozentin ganz, ganz viel schon im Remote gearbeitet habe. Also das kennen alle wissenschaftlichen Mitarbeiter. Man bereitet sich auf die Seminare vor, auf die Vorlesungen. Man liest die Hausarbeiten, die Klausuren. Das macht man oft nicht im Büro, sondern zu Hause oder in der Bibliothek, weil man dann nochmal was nachguckt, was vielleicht in der Hausarbeit steht oder so. Von daher war das für mich keine große Umstellung. Ich habe das aber genutzt, ganz am Anfang vor allen Dingen der Pandemie, weil remote zu arbeiten ist in der Verwaltung nicht normal gewesen. Also das war was vielen Angst gemacht hat. Und ich fand das dann in dem Moment wichtig zu zeigen, es ist in Ordnung. Also wir müssen natürlich jetzt nach Hause, weil es gibt gesetzliche Vorgaben oder Vorgaben auch der Universität. Aber es ist in Ordnung. Ich mache es auch. Zeige euch, das ist in Ordnung. Und ihr müsst keine Angst haben. Wir haben dann auch in zum Beispiel Dienstberatungen oder mit E-Mail-Versand versucht, die Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten, worauf sie achten sollen, dass sie sich strukturieren sollen, dass sie Pausen sich auch wirklich nehmen müssen. Und das Problem ist natürlich dann auch, das war das Problem. Und ich ziehe wirklich den Hut vor jedem, der ein Kind hat. Und während der Pandemie noch ein oder mehr Kinder zu Hause betreuen, weil sie nicht in den Kindergarten konnten oder weil sie in der Schule den normalen Unterricht besuchen konnten und das dann zusätzlich noch dazu kam. Also das ist eine enorme Belastung, die ich persönlich nicht hatte, aber viele Kolleginnen und Kollegen im Dezernat und natürlich auch viele Studierenden. Und also wie gesagt, ich ziehe da absolut den Hut, weil ich glaube, das ist etwas, was auch nicht genügend gewürdigt worden ist in den letzten 2 Jahren.
Ja, danke auch nochmal für den, ich glaube, sehr wichtigen Kommentar. Das heißt, Sie kannten das Thema flexibler Arbeitsort durchaus schon, ja, das Remote-Arbeiten. Und habe ich das richtig verstanden, dass sich das auch jetzt in der Zeit der Entwicklung der Pandemie weiter so in den Arbeitsalltag, also mit Blick auf die Frage, was hat sich nachhaltig verändert, weiter so gesetzt hat, dass sowohl das Kollegium als auch Sie sowohl Homeoffice machen als auch vor Ort arbeiten?
Absolut, ja. Ja, und ich finde es auch schön. Also klar, es gibt immer noch den einen oder anderen, der sagt, nee, ich möchte lieber im Büro arbeiten. Da habe ich meine Struktur, da bin ich auch allein. Also es gibt auch Einzelbüros, aber es gibt halt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sind gemeinsam im Büro und die wollten natürlich auch sicher gehen. Und da haben wir zum Beispiel von Anfang an so einen Plan gehabt, wie wir rotieren können, sodass wir uns aus dem Weg gehen können, sodass wir uns nicht infizieren gegenseitig. Und gleichzeitig auch eine Planung, was passiert, wenn wir von heute auf morgen wieder öffnen können. Was dann natürlich leider nicht passiert ist, aber wir waren immer aufgestellt. Das war wirklich eine Kraftanstrengung des gesamten Teams von Anfang an. Wirklich mit dem ersten Lockdown haben wir das gemacht.
Ja, okay. Dann gehe ich mal weiter. Und zwar schwenken wir über zu dem Thema Gesundheit. Denn natürlich geht es immer irgendwann in diesen Gesprächen um Gesundheit. Für Sie ganz persönlich, was verbinden Sie mit dem Begriff Gesundheit? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Für mich persönlich ist es ein sehr, sehr wichtiger Teil. Einfach auch durch familiäre Gegebenheiten, was Gesundheit angeht. Aber auch selbst, weil ich gerne aktiv bin. Ich war zum Beispiel Eisschnellläuferin als Teenager. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber das war ein wichtiger Teil. Mhm. Das war so 3-mal in der Woche bin ich halt zum Sport gegangen und bin auf dem Eis gewesen. Aber jetzt habe ich einen anderen Aggregatzustand für mich entdeckt, das ist das Schwimmen und war sehr traurig, dass in der Pandemie die Schwimmhallen dann nicht geöffnet waren. Habe dann tatsächlich auch andere Formen für mich gefunden, aber ich mache seit 2015 jeden Tag Yoga morgens, wenn ich aufstehe. Das war am Anfang sehr, sehr hart und schwierig, das überhaupt durchzuziehen, aber irgendwann fühlt es sich an, wie als würde man Zähne putzen.
Es war eine Routine.
Genau, genau. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Einfach dranbleiben und weitermachen. Irgendwann ist es ganz normal. Und ich bin Fußgängerin, das heißt, ich liebe es, zu Fuß unterwegs zu sein und wirklich alles mir zu erkunden mit den Füßen. Und eine andere Sache, die mir auch für meine eigene Gesundheit wichtig ist, dass ich Pausen mache und mir diese Pausen auch nehme und da dann auch nicht erreichbar bin. Also wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub. Das wissen auch meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich krank bin, ist es ähnlich. Also manchmal muss man in der Leitungsfunktion, muss man halt manchmal auch Sachen machen oder mal koordinieren oder delegieren, weil einem das auffällt. Aber im Grunde geht es mir dann darum, wieder gesund zu werden und wieder fit zu werden. Mhm. Und eine Sache, die ich in den letzten Jahren gelernt habe und für mich entdeckt habe, ist das Meditieren.
Okay. Ja. Kam das so aus der Yoga-Richtung oder nochmal völlig unabhängig davon mit dem Yoga gemeinsam?
Und ich bin ein ganz großer Liebhaber der Teezeremonie. Und wenn man sich einmal mit der Teezeremonie beschäftigt, dann lernt man ganz schnell, dass das was mit Buddhismus zu tun hat, mit meditativen Auseinandersetzen und Pause machen. Und so ist das eigentlich gekommen.
Das ist ja ganz schön. Wir haben in unserem Programm für die Studierenden dieses Jahr zum ersten Mal einen Tee-Workshop aufgenommen, auch so rund um die Kräuterwanderung, die wir auch immer anbieten. Und der war innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht. Und ich kann mir jetzt, wo Sie das schildern, sehr gut vorstellen, dass wir auch noch mal einen kleinen Wissensbeitrag zu dem Thema Teezeremonie angliedern könnten. Das war also ein guter Impuls für unsere Arbeit gerade.
Ja. Das ist schade, dass ich das nicht wusste.
Kam auch relativ spontan dazu.
Das klingt aber wirklich
und
toll.
Und für Studierende.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber das ist wirklich, also ich glaube, dass da auch eine, also ich bin auch eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, aber ich glaube, dass da so eine Bewegung hin ist, auch andere Getränkearten kennenzulernen oder auch nicht nur eben den Teebeutel zu nehmen und ins Wasser halten, sondern auch zu schauen, was genau gibt es da und wie kann man aus den Sachen, die man im Garten hat, also ich meine, ich weiß, dass viele Studierende auch auf dem Balkon irgendwelche Pflanzen haben und oder kleine Gärten bei ihren WGs und da natürlich auch Minze anbauen oder irgendwas, dass man da auch schaut, wie kann man das nutzen und wie kann ich bewusster auch mit den Sachen umgehen, die ich um mich rum habe.
Es ist schön und natürlich, wir sind in der Stadt, da ist es eine Herausforderung, aber für mich ein guter Slot, um nochmal Werbung zu machen für unsere Hochbeete, die wir aus Palettenmöbeln gebaut haben mit den Studierenden und die stehen am Unisportzentrum im Park und da gibt es auch ein paar Kräuter. Also für alle Studierenden, die diesen Podcast hören oder auch andere Angehörige der Uni Jena, gern dort vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar Kräuter für eine mögliche Teezeremonie. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen und ich bin mir nicht sicher, ob Ihre Frage schon final beantwortet war oder Sie noch Ergänzungen hatten zu der Gesundheitsfrage. Wie Sie Gesundheit definieren, wie Sie es verstehen, was es für Sie bedeutet, Routinen im Alltag.
Ja, also das ist ein wichtiges Stichwort, eine Routine im Alltag zu finden für sich. Sei es jetzt zum Beispiel, dass man morgens Yoga macht oder seinen Sport hat oder einfach nur den Spaziergang am Nachmittag oder mit den Kindern dann rausgeht und wenn man sie von der Schule oder vom Kindergarten abgeholt hat. Solche Sachen aber auch einfach so im Arbeitsalltag eine Pause zu haben. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich die Pausen nimmt. Es gibt Leute, die sagen, ich kann ohne Mittagessen, ich kann andere Pausen machen, kleinere Pausen. Mhm. Andere sagen, ich brauche diese Mittagspause und die brauche ich nicht nur, um irgendwas zu essen und Energie zu bekommen, also quasi im Körper, sondern auch einfach einen anderen Eindruck zu haben. Ich finde es zum Beispiel immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele doch so ihre kleinen Routinen haben, wenn sie rausgehen in der Mittagspause, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen, mal ins Paradies laufen oder auch alleine sich mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung im Café zu treffen. Mhm. Das ist ja auch schon eine Pause.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das stimmt. Also diese Pausen braucht man für den Tag. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt von Gesundheit auch. Ja. Also nicht nur das Körperliche, sondern auch einfach dieses geistig mal abtreten von dem, was man den ganzen Tag macht. Und das gilt nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen im Dezernat, sondern auch für die Studierenden. Ich fand das immer wunderbar, zwischen den Kursen und zwischen den Seminaren einfach mal was anderes machen zu können.
Ja,
und,
das stimmt.
Und ich glaube, also das wäre schade, wenn das im Studium nicht mehr möglich wäre.
Ja.
Also wenn es diese Räume gibt, dann hat man auch irgendwie nochmal was Besonderes im Studium.
Dann habe ich eine letzte Nachhakefrage zu dem Thema Pausen. Denn einerseits genauso im Studium gilt es, sich so eine Pausenstruktur zu schaffen. Arbeitsalltag dann sicherlich auch unabhängig von ob Kinder oder nicht. Der Tag ist der Tag und gerade in Ihrer Leitungsposition kann ich mir vorstellen, dass vielleicht nimmt man so an, das ist doch ein Kalender voller Termine. Wie möchte sie denn jemals Pausen machen? Also ist die Frage, wie gehen Sie denn davor? Ich kenne das nämlich, dass manche sagen, ich mache so intuitiv, wenn ich mich so fühle, nehme ich mich mal raus. Oder ich mache mir wirklich Kalendertermine dafür. Lassen Sie uns doch da ein bisschen auch da hinter die Kulissen blicken, wie Sie davor gehen mit Ihren eigenen Pausen.
Ja, also es gibt Termine, die ich mir einfach setze. Dann schreibe ich einfach Mittag in meinen Kalender und den nehme ich auch. Also da bin ich dann auch nicht da, dann bin ich beim Mittag. Ich versuche, möglichst keine Mittagstermine zu machen. Also Mittagstermin heißt ja manchmal dann auch gemeinsam in ein Restaurant gehen oder in die Mensa noch Sachen zu besprechen. Das kann man manchmal nicht verhindern, ist aber was ich versuche, nicht ganz so häufig zu machen. Ansonsten versuche ich, die Termine nicht nacheinander zu legen, sondern dass man dann eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde nochmal so eine Pause lässt, sodass man auch nochmal kurz rausgehen kann oder auch einfach nochmal Luft schnappen kann, das Fenster öffnen und das ist schon wichtig. Und ich brauche das auch, weil ich mich natürlich auch auf die Gespräche vorbereiten möchte. Mhm. Also dann einfach auch nochmal runterkommen wieder, weil man nimmt ja sehr, sehr viel mit aus den Gesprächen, aus den Terminen und weiß, da muss ich dann nachbearbeiten, da muss ich mich noch um was kümmern, dass ich das nochmal sortiere und dann aber auch schon anfange, mich mit dem anderen zu beschäftigen, damit ich da eben auch ein bisschen vorbereitet hineingehen kann.
Ja.
Unbedingt. Aber wichtig finde ich da tatsächlich, dass ich weiß, es ist nicht ein Termin nach dem anderen.
Ja, das ist schön. Also sowohl Nachbereitung, Vorbereitung, aber auch wirklich Pause, durchatmen, haben Sie gesagt, mal Frischluft, Belastungswechsel, ja sicherlich auch mal aufstehen oder so rausgehen, hatten Sie auch gesagt. Sicherlich ein sehr schöner Tipp, damit dann auch rein optisch der Kalender nicht eng getaktet ist oder zumindest die Engetaktung auch diese Pausen beziehungsweise Vor- und Nachbereitungszeit
enthält. Manchmal ist es auch so, dass morgens, also das ist zum Beispiel das, was bei meinem Job so ist, dass ich habe einen Plan für den Tag, aber der ist manchmal morgens, wenn ich komme, schon dahin. Und weil neue Sachen aufgekommen sind, weil Termine abgesagt werden. Und wenn dann zum Beispiel so ein Termin abgesagt wird, dann schaue ich immer, muss ich den jetzt nochmal neu belegen oder kann ich den für andere Sachen nutzen? Zum Beispiel auch, indem ich mich anders vorbereite als auf die Termine, die dann noch folgen, als ich es normalerweise gemacht hätte. Oder mir zwischendurch einen Tee machen und solche Sachen. Also versuche ich immer flexibel gleich damit umzugehen.
Ja.
Und das würde ich auch jedem so mitgeben, Das ist quasi so eine, also man ärgert sich halt manchmal, ja, jetzt habe ich mich auf den Termin vorbereitet, und aber es ist halt so, wenn der Termin abgesagt wird, wird er abgesagt. Und dass man das als Chance nimmt zu sagen, okay, ich kann jetzt nochmal ganz neu den Tag strukturieren und für mich halt auch eine andere Ruhe vielleicht reinkriegen, wenn so ein Termin abgesagt wird. Aber ja.
Diese Chance ist sicherlich manchmal subjektiv eine Anforderung, ne? Aber diese Flexibilität, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also ich bin der Überzeugung, dass es eine ganz große Schlüsselkompetenz ist für die Arbeitswelt, für das Leben. Das war jetzt so schön an einem Beispiel im Arbeitsalltag festgemacht. Aber ich denke, wir alle kennen es, dass es einem im Leben immer mal wieder passiert. Und jetzt kann man auch Corona und andere Krisen nennen, die Flexibilität erfordern. Da, wo wir die dann an den Tag legen, da ist es im besten Fall möglich, das tatsächlich eher als Chance zu sehen oder auch so zu leben. Und ich finde es ganz spannend, einerseits diese Räume zu kreieren für Pausen oder auch, wir haben es im Studium ja letztlich auch, dass die Veranstaltungen so getaktet sind, dass theoretisch eine halbe Stunde Pause dazwischen ist, wenn sie jetzt aneinander sind. Das ist erstmal ein Raum, und da auch zu erkennen, ich habe es in meiner mehr oder weniger Entscheidungsmacht, es gibt da sicherlich auch Einflussfaktoren, aber das so zu gestalten, dass es mir gut tut. Ich kann mal mit Kommilitoninnen und Kommilitonen sprechen und mich ganz viel austauschen, sei es jetzt noch über die Vorlesung oder auch mal über was ganz anderes. Ich kann aber auch, wenn ich es brauche, einfach mal rausgehen, für mich zu Fuß einen Spaziergang machen, einen Tee kochen und dergleichen. Das wirklich als Möglichkeit zu erkennen, das zu gestalten.
Aber das finde ich hier in Jena so schön. Also als ich war ja hier auch Studentin, und wir sind halt in dieser halben Stunde durch die ganze Stadt gelaufen. Ja. Also ich weiß noch, ich hatte manchmal noch Kurse oben an der Tatzenpromenade. Da waren so ein Gebäude, da hatten wir dann noch Kurse und Seminare. Und dann musste ich wieder runter ins Uni-Hauptgebäude. Und ich fand, klar war das stressig, dieses Hin- und Aber ehrlich gesagt, es war auch gut, dass man sich da mal bewegt hat. Unbedingt. Und auch mit den Kommilitonen zusammen dann runtergelaufen ist wieder und sich nochmal ausgetauscht hat. Oder auch mal über was ganz anderes geredet hat, zum Beispiel, was weiß ich, die Weihnachtszeit stand vor der Tür, und dann hat man besprochen, was gehst du noch einkaufen heute, oder hast du schon irgendwelche Ideen für Geschenke? Und das gehört da auch dazu. Andererseits kann ich auch Studierende verstehen, die das als sehr, sehr stressig empfinden, dann zwischen den verschiedenen Gebäuden hin und her laufen zu müssen. Das ist anstrengend. Und wenn man dann so einen getakteten Tag hat von, was weiß ich, morgens um 8 oder um 9 und dann bis 18 Uhr manchmal. Ja, es gibt ja solche Tage, wo man wirklich, gerade Mittwoch ist immer so ein Tag gewesen, das kann ich mich auch noch erinnern, da ist man doch ganz voll und es ist dann auch schwer gefallen, von einem Kurs in den anderen oder Seminar oder von Seminar zur Vorlesung zu gehen und dann umzuschalten, zumal wenn es vielleicht auch zwei Fächer sind und nicht nur eins. Ich habe mich da gerade vorhin, als Sie gesagt haben, mit den Pausen an eine Situation erinnert, die ich als Dozentin hatte. Ich habe damals in Würzburg einen Kurs unterrichtet, der war 3 Stunden lang. Das war sehr anstrengend, natürlich für die Studierenden, aber auch für mich, also gerade auch stimmlich. Und inhaltlich war der sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Das war Kulturwissenschaft, und da geht es halt sehr, sehr viel auch um Theorien. Und ich hatte damals mit meinen Studenten und Studentinnen so eine Tradition, dass wir eine 1,5 Stunden eine Kaffeepause gemacht haben. Wir hatten in dem Hörsaalgebäude so einen Kaffeeautomaten, und dann sind wir alle gemeinsam dann zum Kaffeeautomaten und haben uns Kaffee geholt, und da war so ein Balkon, da konnten wir rausgehen, mal ein bisschen frische Luft schnappen. Schön. Und dann sind wir nach 1/4 Stunde, 20 Minuten wieder reingegangen, haben dann den Rest gemacht. Und ich glaube, das ist auch, also das hat viel für die Kurse gemacht, weil die sich da alle so kennengelernt haben. Ich habe meine Studenten kennengelernt, meine Studentinnen, aber auch den irgendwie gezeigt, es ist okay. Also wir müssen jetzt nicht hier 3 Stunden thematisch durcharbeiten, weil meistens war es ja dann sowieso so, dass wir vorher ein interessantes Thema besprochen haben, und dann haben wir auf dem Balkon oder mit unserem Kaffee weiter drüber gesprochen.
Aber in einem anderen Kontext, mit einem schönen Getränk, mit einer Art von Pause, schön. Genau. Das ist eine gute Erinnerung, würde ich sagen. Und wir sind jetzt wirklich schon ein bisschen eingetaucht in diesen studentischen Lebenszyklus, wie es so schön heißt, auch auf der Website des Studierenden-Dezernats. Deswegen habe ich mir den Begriff so mal mitgenommen und schon ein bisschen gesprochen, wo liegen so Chancen, manchmal sind es aber auch eher Anforderungen, es kann hektisch sein, es kann viel sein. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Perspektive in Bezug auf das Studium die gesundheitlichen Ressourcen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht auch eher so Fehlbelastungsfaktoren, Stressoren für die Gesundheit eines Studenten oder einer Studentin?
Ich habe tatsächlich viel über diese Frage nachgedacht, weil ich glaube, Ressourcen und Stressoren sind für die unterschiedlichsten Studierenden auch sehr unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, Stressfaktoren, die für den einen oder anderen Studierenden gar nicht so ein Stress sind. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, sehr viel Freiheit. Also man hat ja sehr viel Freiheit auch in der Wahl der Kurse, die angeboten wird, der Inhalte und so weiter, was man alles machen kann. Das ist für manche unfassbar belastend, so viel Optionen zu haben, so viel Wahlmöglichkeiten. Die wünschen sich dann mehr Struktur. Und das wird auch gegeben natürlich durch Strukturen in der Studiengestaltung und so weiter. Wünschen sich manche natürlich noch mehr Strukturen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch mit bedenkt. Andere wiederum sagen, diese Freiheit ist für mich, fühlt sich gut an. Und ich glaube, also für mich ist es schwierig zu sagen, das eine ist tatsächlich ist ein Stressfaktor für alle. Ich glaube, was ein Stressfaktor ist, ist Druck. Und das ist nicht nur was ich jetzt erlebe und was wir in den Beratungen, gerade auch in der zentralen Studienberatung, immer wieder hören. Das ist aber etwas, was ich, glaube ich, seit mindestens 12, 13 Jahren entwickelt hat. Also auch wenn ich jetzt zurückblicke, wie viele Studierende mit wirklich vielen Fragen, Ängsten zu Druck, wie kann ich das Studium meistern, wie kann ich es strukturieren, wie kann ich mit den ganzen Begleitumständen umgehen, das hat zugenommen, glaube ich. Und das ist aber, glaube ich, generell ein gesellschaftliches Entwicklung. Und ich finde, da finde ich es wichtig, dass eben gerade durch Angebote wie beim studentischen Gesundheitsmanagement Möglichkeiten gezeigt werden, dass man auch mal Nein sagen kann. Also man soll sein Studium zügig durchziehen oder das ist das, was alle erwarten. Aber manchmal macht es auch Sinn zu sagen, dieses Modul mache ich vielleicht im nächsten Semester. Da kann ich mich besser drauf konzentrieren. Dieses Semester habe ich noch 2 Module mehr, die mich extrem fordern, für die ich sehr viel nebenbei machen muss, wo ich viele Arbeitsgruppen, Lerngruppen habe, wo ich, was weiß ich, irgendwelche Leistungen oder Sachen, was weiß ich, Übungsserien oder sowas machen muss. Und das fordert mich zu sehr. Ich schaue mal, wie ich das, und da ist dann gut, einfach zu den Fachstudienberatern zu gehen oder zur Studienberatung im Dezernat 1 und zu fragen, wie kann ich das gut strukturieren und da auch keine Angst haben. Also das ist was man, glaube ich, also ich glaube, alle wollen das Studium schnell machen und sie wollen es gut machen, aber manchmal ist es auch wirklich in Ordnung zu sagen, das Modul kriege ich jetzt einfach nicht hin, ich brauche dafür nochmal nächstes Semester. Und gerade auch mit den Dozenten, die meisten Dozenten sind da, glaube ich, auch sehr, sehr offen und können einem da auch nochmal Tipps geben, wie man sich vielleicht auch nochmal anders vorbereiten kann. Mhm. Also ich bin ja Anglistin und bei mir war es halt so in den Kursen, die mussten sehr viel lesen. Ist ja klar, ist Literaturwissenschaft. Und das waren zum Teil sehr, sehr komplexe Texte und Romane. Und also wenn man jetzt mal James Joyce Ulysses, da braucht man schon mal lange, um das durchzuackern. Ja. Und da kriegt man auch Angst davor. Und da finde ich es immer schön, wenn man dann sich überlegt, ich geh doch mal zu dem Dozenten oder der Dozentin und sag, ich schaff's nicht. Ich würde das Seminar aber gerne nächstes Jahr nochmal besuchen. Wie kann ich mich vielleicht schon mal so ein bisschen vorbereiten, ohne dass ich mir diesen Druck mache, den ich jetzt hätte?
Ja. Ja. Sie sprechen von Druck als Wort, also dann habe ich in Ihren Ausführungen verstanden oder vermutet, es geht viel um Leistungsdruck, teilweise auch Zeitdruck, das aber auch übertragen dann wieder Leistungsdruck ist, in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Haben Sie so ein Gefühl dazu oder eine Meinung, ist das was gesellschaftlich geprägt ist? So ähnlich haben Sie es, glaube ich, eben angerissen. Sie sagen, so seit einer guten Dekade nehmen Sie es auch schon wahr. Das kann ja auch ein ganz individuelles Phänomen sein, dass es hier und da mal...
Ja, das auch motivierend sein kann, natürlich. Ich glaube, es geht halt auch darum, die Erwartungen sind tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor. Also man kommt von der Schule, die schon sehr strukturiert ist und sehr auf Leistung ausgerichtet ist und ist natürlich auch idealisiert und denkt, das Studium und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Zeit und ich will das gut machen. Und da geht's schon los, ich will das gut machen. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die Sie auch noch hatten. Was würde ich mir sagen zu meinem jungen Ich?
Ja.
Ich würde mir sagen, mach dir nicht so viele Sorgen. Also ja, ich war irgendwie fleißig, aber ich glaube, ich habe mir zu viele Sorgen gemacht als Studentin, das alles zu schaffen. Und was ich auch selbst gelernt habe, an mir selbst, aber auch bei vielen Studentinnen und Studenten, die ich hatte, es ist okay, die Frage zu stellen im Kurs.
Ja.
Und oft hat man ja dann so erlebt, oder ich glaube, das kennt jeder, man sitzt im Kurs und denkt sich, ich habe da eine Idee und ich würde dazu jetzt gern was sagen, ich traue mich aber nicht. Und dann im Nachhinein bespreche ich das mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Freunden oder WG-Partnern und merke, das wäre ein guter Beitrag gewesen und habe mich aber nicht getraut und ärgere mich dann. Und das geht dann irgendwie die ganze Woche, denkt man drüber nach oder bis man die Hausarbeit schreibt. Und dann würde ich auch meinem früheren Ich sagen, sag's einfach. Keine Scheu, mach's einfach. Weil ich finde immer so Kurse und Seminare sind ein Safe Space.
Sollten es auf jeden Fall sein, ja, denke ich auch.
Und da kann man sich auch ausprobieren. Mhm. Und die meisten Dozenten und Dozentinnen, die ich kenne und mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind da sehr, sehr offen. Und das ist so ein Druck, der entsteht. Das ist völlig normal, aber keine Scheu. Mhm. Das ist, würde ich glaube, weitergeben.
Sehr schön. Und ich denke auch über das Tun. Über dieses es einfach tun kommt dann ja auch das Erleben, dass es im besten Fall, wenn es ein guter Safe Space ist, wirklich nicht nur in Ordnung ist, sondern auch ganz viel erschaffen und gestalten kann, wenn man Fragen stellt oder Ideen teilt. Sehr schön. Jetzt haben Sie einfach schon eine Frage vorweggegriffen, das merke ich mir schon mal, damit wir die am Ende dann nicht nochmal stellen. Sie haben also Ihrem früheren Studierenden Ich schon einen wichtigen Rat gegeben, nämlich mach dir nicht so viele Sorgen, war der Rat. Ganz, ganz schön, danke.
Das ist natürlich nicht einfach. Also ich glaube, daran arbeitet man auch, wenn man erwachsen ist oder größer und im Arbeitsleben ist.
Ja.
Aber das ist das, was ich tatsächlich auch, was wir im Team, im Dezernat immer wieder erleben, auch die Studierenden, die sehr viele Sorgen haben. Mhm. Gerade auch die letzten 2,5 Jahre, die haben enorm viele Sorgen nochmal hervorgerufen. Ängste auch, also nicht nur Sorgen, sondern tatsächlich richtige Ängste. Und die Universität, und da spreche ich, glaube ich, für alle Hochschulen, ist ein Raum, der da sehr viel Schutz auch noch bietet im Vergleich zum Arbeitsleben. Und es ist wichtig, dass man immer wieder den Studierenden auch sagt, ihr könnt euch hier ausprobieren, ihr könnt hier neugierig sein. Ängste sind da und die sind nicht ohne Grund da, aber es gibt auch sehr viele Ansprechpartner und sehr viele Möglichkeiten, mit diesen Ängsten dann auch umzugehen. Man muss dann nicht zu Hause bleiben oder krank werden daran. Ganz im Gegenteil. Also gerade auch, was Sie im studentischen studentischen Gesundheitsmanagement machen, ist tatsächlich, das sind alles Angebote, die dabei helfen. Oder die Ansprechpartner in den Fakultäten, in den Instituten, in der Verwaltung. Es ist wirklich so, dass das Ziel ist, den Studierenden dabei zu helfen, diese Fragen, diese Ängste zu überwinden und Lösungen zu finden.
Sehr schön. Und diese Zeit, diese Lebenszeit auch zu nutzen, jedenfalls wenn man es erkennt, ich bin hier an einer Grenze, sei es eine ganz innere Grenze oder eine von außen geprägte Grenze, diesen Raum des Studiums der Universität in dieser guten Weise zu nutzen. Denn das ganze Leben liegt manchmal jedenfalls noch vor einem. Und ich fand diese Abgrenzung gerade nochmal schön beschrieben. Die Universität im Vergleich zu dem Arbeitsmarkt, der jetzt sehr bedrohlich und böse klingt im Vergleich, aber so ja nicht. Und dennoch, es sind andere Strukturen, die da sind und andere Unterstützungsstrukturen.
Aber die Studierenden werden darauf gut vorbereitet. Ja. Also, und es gibt sehr, sehr viele. Klar ist das Praktische oft. Das verstehe ich auch, dass Studierende sagen, das Praktische, das, was ich dann im Arbeitsleben brauche, das fehlt mir so ein bisschen. Auch da kann man sich vorbereiten und machen ja viele auch. Und das passiert zum Beispiel auch in Kursen, dass man eben verschiedene Methoden kennenlernt. Ja. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt im Dezernat, das Studienerfolgsmonitoring. Das haben wahrscheinlich auch die ein oder anderen, gerade die sich jetzt, die neu an der Uni sind, gesehen, dass wir das durchführen. Damit wollen wir schauen, wo gibt es Schwierigkeiten während des Studiums, gerade in der Anfangsphase, wo brechen Leute ab. Und in diesem Zusammenhang haben wir letztens einen Workshop gemacht, einen Design Thinking Workshop, um die Angebote, die wir mit den Fakultäten für die Studierenden haben, nochmal besser auch aus Sicht der Studierenden entwickeln können. Und da waren sehr, sehr viele Studierende auch dabei. Es war ein ganz toller Workshop mit einer ganzen Zahl von Studierenden, die daran teilgenommen haben. Und in dem Moment ist mir so richtig aufgegangen, dass eben gerade solche Aktionen, solche Workshops, also die Studierenden sehr gut darauf vorbereiten, was auf sie zukommt im Arbeitsleben. Mhm. Denn ich habe ja vorhin gesagt, ich habe im Non-Profit-Bereich auch gearbeitet, bevor ich hierher kam nach Jena. Und wir haben nur mit solchen Methoden gearbeitet, durchweg. Also Design Thinking war jede Woche bei uns auf der Agenda mit unseren geförderten Projekten. Und das ist total spannend, wenn man das schon im Studium, und es gibt sehr viele solche Sachen, im Studium schon lernen kann und kennenlernen kann und dann auch weiß, zum Beispiel, ich will in ein Startup gehen oder so, wollen ja viele. Gibt ja tolle Sachen und genau da wird man wieder drauf stoßen. Mhm. Oder man lernt, gut zu argumentieren. Das ist das, was man in einem Kurs mit einer Hausarbeit, mit einem guten Referat lernt. Wie argumentiere ich, wie präsentiere ich einen Standpunkt? Und das sind Sachen, die braucht man immer. Ja. Die braucht man auch, wenn man einen Wohngeldantrag stellt. Mhm. und da eine Absage kommt, dann muss man argumentieren können, warum brauche ich jetzt trotzdem das Wohngeld? Und von daher, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einem so gar nicht bewusst sind, die man aber wirklich für den Arbeitsalltag lernt. Und von daher ist das schon eine gute Vorbereitung.
Ja, unbedingt. Viele Dinge verbergen sich gar nicht nur, sondern sind mitunter auch sehr sichtbar im Studium und bereiten gut vor. Ja. Ich würde jetzt nochmal zu der Frage kommen, haben Sie noch konkrete Ideen vielleicht oder auch welche Ideen hätten Sie für eine gesunde Uni Jena, vor allem natürlich in den Bereichen, wo Sie denken, da geht noch was, kann man noch mehr machen?
Also es passiert ganz viel. Ich habe über eine Sache nachgedacht und zwar, was ich ganz toll fände, wenn an der Uni Jena es einen Ruheraum gäbe.
Okay. Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir ja jedes Jahr im Projekt zum Aufbau des studentischen Gesundheitsmanagements, ist ja derzeit noch Projekt gefördert, auch unsere Strategie pro Jahr machen. Sie sind ja auch ein bisschen informiert über das Steuergremium und das bereite ich derzeit vor und für das nächste Jahr steht genau Rückzugs- und Ruheräume, aber auch Bewegungsmöglichkeiten und Räume, also beide Qualitäten infrastrukturell zu stärken in den verschiedenen Bereichen der Uni. Ganz groß mit auf der Agenda.
Ja. Also ich finde das wirklich toll, weil ich habe es schon erlebt an einer anderen Hochschule und einfach da reinzugehen und also das war direkt bei der Mensa im gleichen Gebäude und man konnte dann quasi von dieser lauten, jede Mensa ist ja eigentlich immer sehr, sehr laut, alle reden, alle essen und dann konnte man einfach in diesen Raum gehen und da mal 5 Minuten für sich sein. Man konnte beten, man konnte irgendwie meditieren, einfach nur da sitzen, rausgucken aus dem Fenster.
Wie hat das funktioniert bei dem Raum? Das war ein Raum, wo eine Person immer drin war und konnte man von
außen
irgendwie
sehen, dass er belegt ist? Man
konnte auch gemeinsam rein.
Nee, man konnte einfach rein. Ja. Man wusste aber, okay, man hat hier leise zu sein.
Galt dann zu schweigen. Genau. Ja, okay, ja. Danke. Gut. Die Frage nochmal mit ein bisschen kritischem Blick darauf. Man kann ganz viel gestalten an der Uni Jena oder wir bemühen uns natürlich auch, das zu tun aus dem Gesundheitsmanagement heraus. Aus Ihrer Perspektive und Ihren Erfahrungen mit der Uni Jena, wo sehen Sie Hürden in der Gestaltung einer gesunden Uni Jena oder sehen Sie überhaupt Hürden?
Ich glaube, die Hürden werden weniger, weil das Bewusstsein dafür, dass das ein ganz normaler Aspekt des Uni-Alltags sein sollte, dieses Bewusstsein ist da und immer mehr. Das gilt auch für Arbeitsplätze. Also das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr gut und die ist auch wichtig. Ich glaube, die größte Hürde ist, dass die Maßnahmen oder die Ideen, dass es zu lange dauert, sie umzusetzen. Ich glaube, das ist die größte Hürde. Mhm. Ansonsten, das ist das Gesundheitsmanagement braucht und dass es eine gesunde Uni da braucht, das ist da.
Schön. Das klingt doch sehr optimistisch und vielleicht im besten Fall auch realistisch, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu unseren Abschlussfragen und da hätte ich noch zwei an Sie. Nämlich einmal, haben Sie einen Lieblingsort an der Uni Jena und falls ja, würden Sie ihn verraten? Das ist ja auch noch die wichtige Anschlussfrage.
Ja, ich liebe den Frommannschen Garten. Mhm. Einfach weil, ach, im Frühling, wenn das dann alles blüht, das ist einfach wunderschön. Die Vögel, die dann immer bei den kleinen Springbrunnen da umher hüpfen. Man guckt auf die Tulpe, das ist ganz toll. Und dann habe ich persönlich aber mit diesem Ort Verbindung, weil ich mein Promotionskolloquium im Blauen Salon hatte, der im Gebäude der Germanistik ist. Mhm. Und wenn man dann so sitzt im Frommannschen Garten, schaut man genau hin. Und das ist einfach eine schöne Erinnerung für mich.
Sehr schön. Okay, danke. Und dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Stellen Sie sich vor, an einem zentralen Ort der Uni, das kann hier der große Campusplatz sein, oder ein anderer Ort, wo wirklich viele Studierende und auch Beschäftigte, insgesamt Menschen vorbeilaufen. Da gibt es eine große weiße Leinwand, die Sie gestalten oder füllen dürfen mit Schrift oder Bild. Wie würden Sie diese Leinwand gestalten?
Das war die einfachste Frage für mich. Die würde ich gestalten mit einer Collage der Studenten.
Oh, sehr schön.
Okay. Weil für mich... Und es ist nicht nur, weil ich die Rolle der Dezernentin im Dezernat Studierende habe, sondern für mich waren immer die Studierenden im Zentrum. Und bei so einer weißen Wand gibt es gar nichts anderes, als die im Zentrum sein sollten, dann auch darauf vertreten zu lassen.
Das finde ich sehr schön. Nehmen wir so mit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Frau Kampe.
Das war unsere 11. Folge des Campusgesprächs. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren und für unsere Hörerinnen und Hörer gilt, wenn Sie Ideen oder Wünsche für den Podcast haben, melden Sie sich gern bei uns. sgm@uni-jena.de ist die E-Mail-Adresse. Die Website ist www.gesunde.uni-jena.de oder wir sind auch über Instagram erreichbar @gesunde.uni.jena. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bleiben Sie gesund!